Ihr hört Tatort Kunst mit der Doppelfolge Diebische Befreier.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine wunderbare Krone.
Das hier ist Teil 2.
Aber da fehlt oben rechts ein wunderbar leuchtender Edelstein noch drin.
Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, holt das am besten erst nach.
Das Loch sehen Sie immer.
Die Krone ist in diesem Fall ein Gemälde von Lukas Cranach dem Älteren im Millionenwert. Es verschwindet aus einem Auslagerungsdepot der Weimarer Kunstsammlung auf Schloss Schwarzburg in Thüringen. Zusammen mit 12 weiteren kostbaren Gemälden. Genau dann, als die US-amerikanischen Besatzungssoldaten 1945 dort abziehen. Und für den damaligen Museumsdirektor ist klar,
die haben sie gestohlen.
Er beginnt eine verzweifelte Suche nach den Bildern.
Well, I certainly would like to have them stay in the United States.
Zwei tauchen bei einem Anwalt in New York auf und kehren nach einem langen Gerichtsprozess nach Weimar zurück.
Und wie Sie sehen, war der Prozess von Erfolg gekrönt.
Danach passiert lange wenig, bis ein deutscher Jurist namens Willi Korte den Quedlinburger Domschatz in den 90er Jahren im Bankschließfach der Familie eines US-Soldaten in Texas wiederfindet.
Und ich habe das ja auch immer wieder als einen Moment beschrieben, der irgendwie aufregender und erlösender war als die Geburt meiner Kinder.
Und damit bekommt das lange unbeachtete Thema US-Beutekunst wieder Aufmerksamkeit.
Und hier bei uns in Tatort Kunst auch. Wir schauen uns in diesem Fall an, wie kalt der Cold Case der 13 verschwundenen Bilder wirklich ist und ob Weimar schon alles versucht hat, um das Schicksal der Bilder zu klären.
Ja, Herr Bruse, Sie haben eine große Sucharbeit bei mir veranstaltet.
Das ist Christoph von Berg.
Ja, so.
Den hat unser Tatort-Kunstreporter Maximilian Brose in dessen Kanzlei in Leipzig getroffen.
Und dass überhaupt die Akten noch da sind und nicht vernichtet wurden, bin ich heute froh, dass wir da nur ein bisschen drin rumblättern können.
Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar dafür.
Ja,
ja, wir auch.
Von Berg war vor 25 Jahren der Anwalt für die Kunstsammlungen zu Weimar.
Der Fall begann ja im Prinzip so, dass ein Herr Vaccaro aus den USA sich bei den Kunstsammlungen zu Weimar meldete und im Prinzip sagte, ja, also ich habe hier ein Bild, das gehört wohl nach Weimar und gegen $100.000 sei er bereit, das Bild herauszugeben.
$100.000, Das kann ziemlich viel sein oder ein absolutes Schnäppchen. Wofür denn?
Das Bild, das er damals anbietet, das ist ein Christusbildnis und gemalt hat es Jacopo de Barbari, ein alter italienischer Meister.
So, den Namen kenne ich, der ist auch auf der Liste drauf von den 13 gestohlenen Werken aus Weimar.
Genau, und eigentlich war dieses Bild, Christusbildnisse sind sehr gesucht, ungefähr $6 Millionen wert. Also wären die 100.000 dann vielleicht gar nicht so viel gewesen.
Nee, wäre ein Schnäppchen wohl gewesen.
Das Bild ist übrigens auch in dem Buch.
Verlorene Werke der Malerei.
Das wir hier auf dem Tisch liegen haben. Und ich habe schon mal einen Zettel reingelegt, damit wir nicht viel drin blättern müssen.
Das Buch mufft, man muss es sagen, wie es ist.
Es riecht nicht wirklich gut.
Nein.
Da ist er. Guckt ein bisschen skeptisch, ne?
Sag
nicht so
her.
Der selbstbewusste Christus, sondern der weiß schon, wo er mal enden wird.
Ich finde, er sieht lieb aus.
Menschlich?
Ja.
Schon, ne?
Hipstermäßig. Langer Hipsterbart, Schnauzer dazu, längere gelockte Haare.
Das ist ziemlich typisch für die Zeit, in der das entstanden ist, für die Renaissance, so um 1500 rum. Da sind tatsächlich sogar Fürsten und Heilige und sogar Christus als das gemalt worden, was sie letztlich ja waren, Menschen.
Aber jetzt wird Weimar ja wahrscheinlich nicht für ein gestohlenes Bild gezahlt haben, selbst wenn es ein Schnäppchen gewesen wäre.
Nee, der damalige Museumsdirektor, Rolf Bothe hat er geheißen, der hatte eine andere Idee. Der hat einfach mal erst geistesgegenwärtig die Nummer vom Telefondisplay aufgeschrieben.
Die amerikanische. Smart.
Genau.
Und das haben wir dann angefangen auszunutzen und haben gesagt, wie gehen wir jetzt weiter vor?
Und dann hatte Willi Korte einen Tipp.
Willi Korte, a.k.a. der Finder des Quedlinburger Domschatzes, der hing da auch mit drin.
Ja, der war ja nun inzwischen bekannt als jemand, der sich auskennt. Und er wusste, wie man dem Herrn Vaccaro, der das Bild angeboten hat, auf die Spur kommen kann.
Wir sollten mal den Zoll fragen.
Welcher Zoll? Der amerikanische?
Und dann haben wir den Zoll befragt.
Genau.
Und die sind im Prinzip dann losgezogen.
Und wieso überhaupt Zoll?
Na, weil die Bilder nach dem Krieg illegal in die USA gebracht worden sein könnten.
Ohne dass brav Zoll gezahlt wurde.
Das war jedenfalls die Vermutung.
Ja gut, wenn du was Geklautes im Gepäck hast, dann gehst du ja auch nicht zu den Zollbeamten hin und sagst, moin, ich habe hier was zu verzollen.
Nee, eher nicht wahrscheinlich. Jedenfalls macht der US-Zoll diesen Vaccaro dann ausfindig und macht ihm ein Angebot. Nämlich, dass Weimar $5,000 für das Bild zahlen würde.
Naja, 5.000 statt 100.000, immerhin, willigt Vaccaro ein.
Das tat der aber dummerweise gerade mal nicht.
Nee, der lehnt ab.
So, und das war an für sich der Moment, wo die sagten, so, jetzt greifen wir ein.
Der Zoll hatte ermitteln können, dass der Anrufer Frank Vaccaro ein Kunstschreiner war. Und er hatte herausgefunden, wo dessen Werkstatt war.
Und dann?
Ist eine Einheit da aufgelaufen und die haben Vaccaro festgenommen.
Und ihn wahrscheinlich auch mal gefragt, wo das Bild ist.
Naja, er hat erst mal beteuert, dass er es nicht hätte. Und dann hat das Zollteam aber gemerkt, dass Vaccaros Werkstatt eine Zwischendecke hatte.
Mhm.
Und als die Fahnderinnen und Fahnder die Deckenelemente mal hochgedrückt haben,
bam, Jackpot,
war dahinter das Gemälde. Das hat die damalige Chefin des Teams später in den Medien erzählt. Der US-Zoll hat nämlich Special Agents für Kunstdelikte.
Das wäre auch ein Job für uns eigentlich, ne?
Ja, für dich vor allen Dingen.
Aber sag mal, wie ist denn dieser New Yorker Kunstschreiner überhaupt an das Christusbild rangekommen?
Also das Bild selbst wurde erstmal beschlagnahmt und der Mann wurde vernommen.
Mhm.
Und da hat Vaccaro dann erzählt, was auch wir schon über den Weg der Weimarer Bilder herausgefunden haben.
Und daraus hörten wir dann die Geschichte, dass ein ehemaliger amerikanischer Soldat das Bild von der Schwarzburg wohl mitgenommen hatte und das ihm auch irgendwie nicht gefiel und er wahrscheinlich auch irgendwelche Schuldgefühle hatte, hat er es seinem Bruder, einem Priester, geschenkt.
Okay, also das finde ich ja richtig stabil, ne? Dass er ein geklautes Bild seinem Bruder schenkt, der Priester ist, nur weil ein Jesus drauf ist.
Er muss ja irgendwie auch passen, wo es dann hinkommt, ne?
Ja.
Der allerdings, der Bruder, fand das Bild wohl auch nicht so toll, dass er es behalten wollte. Und der hat es dann wieder, bleibt irgendwie im System, einer Nonne in New York geschenkt.
Perfekt.
Diese Nonne fand dieses Bild wohl ebenfalls nicht ganz so schön, sondern nur den Rahmen und überklebte das Bild mit einem anderen Bild.
Also eine Nonne überklebt Christus. Könnte auch ein Gemälde sein.
Hat sie bestimmt am nächsten Sonntag gebeichtet. Ja, sie hat's begründet, sie fand die Augen wohl zu stechend. Ich meine, siehst du das hier?
Nö, ich finde, die gucken eigentlich ganz... Also sie sind schon intensiv, aber stechend weiß ich nicht.
Nee, eher so ein bisschen bekifft?
Nee, das sagst du jetzt nur, weil er einen langen Bart hat auf dem Bild.
Na gut.
Ich finde sie irgendwie ganz freundlich.
Okay, also
aber ich bin ja auch keine Nonne.
Jedenfalls kommt dieses freundliche, überklebte Bild dann irgendwann zu dem Kunstschreiner, zu Vaccaro. Und der entdeckt dann, als er es restauriert, und zwar den Rahmen, huch, da steckt ja ein richtiger Schatz hinter.
Okay, und dann versucht er, von Weimar Kohle zu kriegen.
Mhm.
Und stattdessen rückt aber der US-Zoll bei ihm an.
Ja, irgendwie dumm gelaufen.
Sehr dumm gelaufen für ihn.
Christoph von Berg, der Rechtsanwalt, reist dann zusammen mit einem Kollegen aus Weimar nach New York und holt das Bild dort ab.
Und ich nehme mal an, er hat es nicht als Gepäckstück beim Rückflug aufgegeben, oder?
Er hat unserem Kollegen Maximilian erzählt, dass für das Bild der Sitz neben ihm reserviert war. Es war natürlich in einem Holzkoffer versteckt. Und auf den Plätzen dahinter saßen zwei Special Agents. Und das alles in der Economy Class.
Läuft.
Und die waren mit Sicherheit nicht unbewaffnet. Also das möchte ich mal annehmen, aber wir haben das nicht überprüft.
Aber die restlichen Leute im Flugzeug hatten keine Ahnung, mit welchem Kunstwerk sie da gerade fliegen.
Nein, da wusste keiner was davon. In der Holzklasse schon gar nicht.
Also wir halten nochmal fest, 1999 ging dieser Anruf ein.
Und ein Jahr später war das Bild schon zurück.
Ja, aber dann scheint es doch ganz gut zu funktionieren. Also, dass Weimar Bilder in den USA findet und sie schnell zurückholt.
Ja, aber auch hier wieder. Jemand hat sich in Weimar gemeldet und der damalige Museumsdirektor hat schnell geschaltet. Und danach haben dann die Ermittlungsbehörden übernommen. Also wieder keine eigenen Recherchen, sondern wieder Zufall.
Und warum dauert das in dem Fall nur ein Jahr oder ein paar Monate? Und im Fall der beiden Dürer-Bilder, vorher waren es ja knapp 15 Jahre.
Naja, the times they are changing. Erstmal liegt Weimar inzwischen nicht mehr in der DDR. Mhm. Und dann war der Fall Dürer sicherlich auch sowas wie ein Präzedenzfall. Und Willi Korte und der Domschatz haben für das Thema Diebstähle nach Kriegsende eine große Öffentlichkeit geschaffen. Und die Idee mit dem Zoll, die war natürlich super klasse.
Mhm. Ja, ganz einfach, weil es 1945 nicht verzollt worden ist. So, und da sagt jeder deutsche Anwalt, was ist das für ein Unsinn, das ist alles verjährt. Nein, in den USA ist das eben alles ein bisschen anders. Und deswegen greift der Zoll auch heute noch bei solchen Dingen zu. Das ist im Prinzip die Geschichte gewesen.
Also wenn er das so erzählt, ne, dann klingt das irgendwie ganz logisch, ganz simpel.
Ja, wir wissen auch von anderen Fällen, bei denen der US-Zoll geholfen hat, Beutekunst von US-Soldaten zurück nach Deutschland zu bringen. Mhm. Solche Fälle funktionieren aber nur, weil es eben in den USA andere Fristen gibt. Weil du zum Beispiel einen gestohlenen Gegenstand im Bundesstaat New York nicht ersitzen kannst, wie das heißt.
Das mit dem Ersitzen musst du, glaube ich, nochmal erklären. Da geht es ja um die Frage, ob man ein gestohlenes Kunstwerk einfach so lange behalten kann, bis es einem dann schließlich gehört. Also das geht in manchen Fällen.
Ja, aber es kommt aufs Land an. Im US-Bundesstaat New York verjährt das Besitzrecht auf ein gestohlenes Kunstwerk so gut wie nie.
Das heißt, da muss man es immer zurückgeben wieder.
Ja. Du kannst kein Eigentum daran erwerben. In anderen US-Staaten ist das möglich, aber auch nochmal anders geregelt als in Deutschland.
Wie ist das denn in Deutschland? Also kann ich hier so lange ein gestohlenes Kunstwerk behalten, bis es mir dann quasi gehört?
Genau, du kannst es in Deutschland ersitzen, so nennen das die
Juristen. Das ist einfach so eine gute Formulierung, ne? Ersitzen.
Ja, aber genau so ist es ja. Die Voraussetzung ist allerdings, du hast das Kunstwerk in gutem Glauben erworben. Also du hast nicht gewusst, dass es gestohlen ist. Mhm. Wenn das ein Gericht akzeptiert und wenn das Erwerben mehr als 10 Jahre her ist, dann besitzt du es in Deutschland rechtmäßig.
Abgefahren.
Wenn aber 30 Jahre rum sind, also nochmal 20 mehr, dann spielt auch keine Rolle mehr, was du gewusst hast oder nicht. Dann ist die Sache so oder so verjährt und dann guckt notfalls auch ein Museum in die Röhre.
30 Jahre und das Bild gehört dir.
Lang genug warten, genau. Was hast du noch unter dem Sofa?
Ich bin ja nicht mal 30. Oh, doch. Machen wir mal einen Kassensturz, Stefan.
Ja.
Also 13 Bilder der Weimarer Kunstsammlung haben wahrscheinlich US-Soldaten 1945 aus Schloss Schwarzburg gestohlen.
Mhm.
Die beiden Dürer-Bilder, diese sogenannten Tucher-Porträts, kommen nach jahrelangem Rechtsstreit zurück. Und das Christusbildnis mit den stechenden Augen, was weder die Nonne noch der Priester gerne haben wollten, das ist inzwischen auch zurück. Fehlen aber ja immer noch 10.
9.
Okay.
Ein Frauenbildnis ist auch noch zurückgekommen.
Mhm.
Der Tischbein, Lady Hervey.
Mit der Taube.
Genau, das hatte in den 90ern jemand bei Sotheby's zur Versteigerung eingeliefert. Und die haben aufgepasst und am Ende ist auch dieses Bild wieder in Weimar gelandet.
Hm.
Aber nochmal, das waren alles Zufallsfunde. Das war nicht das Ergebnis eigener Recherchen. Erst nachdem bekannt geworden war, wer die Bilder aktuell besitzt, sind die Kunstsammlungen Weimar dann auch aktiv geworden.
Ja gut, jetzt muss man aber ja auch mal festhalten, dass es unfassbar aufwendig ist, solche verschollenen Kunstwerke wiederzufinden. Also jo. Das haben wir ja bei Willi Korte gesehen.
Mhm.
Und Weimar hatte es am Anfang ja auch wirklich gar nicht leicht, von der DDR aus nach den Bildern in den USA zu suchen und die dann auch noch zurückzufordern.
Ja, das war so.
Was ist denn eigentlich mit dem Cranach-Gemälde, über das wir am Anfang ja auch gesprochen haben, also mit der Venus, mit Amor als Honigdieb. Ist sie einfach weg oder gibt es da auch irgendwelche Spuren?
Oh ja, die gibt's. Und die gibt sogar schwarz auf weiß. Das Bild taucht wieder auf. Und zwar 1957 in einem Sammlungskatalog der Yale University.
Yale University, Elite-Uni an der US-Ostküste.
Genau. Und gar nicht weit von New York entfernt, wo die anderen Bilder aufgetaucht sind, die heute wieder in Weimar sind. Yale hat auch eine bedeutende Kunstsammlung.
Ist ja auch eine Elite-Uni.
Ja, und wird deshalb gern von reichen Absolventinnen und Absolventen beschenkt. Und im Jahr 1957, da wurde im Newsletter des Museums eine Schenkung durch einen Geschäftsmann von der US-Ostküste angekündigt.
Mhm.
Lauter wertvolle Altmeistergemälde. Louis Rabinowitz hieß der Sammler. Und zu dieser Schenkung sollte auch der Cranach zählen, der aus Weimar.
Hm.
Dass es der ist, das wissen wir, weil das Gemälde in dem Artikel abgebildet ist. Und das ist ganz entscheidend. Wenn man sich bei Cranach ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass er von der Venus mit Amor als Honigdieb mehr als 20 Fassungen gemalt hat. Man muss also schon sehen, welche ist es, um die es hier geht.
Weil die sich leicht unterscheiden.
Genau, mal ist der Hut anders, mal steht der Amor auf einem kleinen Felsblöckchen. Also das kann man schon unterscheiden.
Mhm.
Und das Bild hier ist das Richtige. Die Venus hat einen schräg sitzenden Hut und ihr Po geht in Richtung Betrachter. Haben wir ja drüber gesprochen.
Also Treffer.
Ja. Als die Schenkung dann nach dem Tod von Rabinowitz und seiner Frau 1959 tatsächlich stattfindet, vorher war sie ja nur angekündigt worden, da ist der Cranach aber nicht mehr dabei.
Okay.
Ich habe auch noch mal in Yale nachgefragt, bei der zuständigen Provenienzforscherin. Die hat mir das noch mal bestätigt.
Mhm. Jetzt war ja diese Ankündigung zur Zeit des Kalten Krieges, eiserner Vorhang zwischen Weimar und Yale. Hat Weimar diese Ankündigung in dem Newsletter denn auf der anderen Seite des Atlantiks damals überhaupt wahrgenommen?
Ist nicht klar, vielleicht nicht. Auf jeden Fall aber hat Weimar nie nachgefragt, nachdem das Gemälde 57 in diesem Newsletter abgebildet war. Das hat die Provenienzforscherin extra für uns nochmal in den Bildakten nachgesehen. Kein Brief aus Weimar, keine Telefonnotiz.
Also wenn das Gemälde nicht in Yale gelandet ist, nach dem Tod des Sammlers, wo ist es denn dann hin?
Das können wir nicht sagen, da hat auch Yale keine Informationen drüber. Was wir aber wissen, es taucht wieder auf 1970.
Und wo?
In einem Auktionskatalog, wieder bei Sotheby's in London. Da wird der Cranach versteigert.
Und wer hat den eingeliefert?
Das wissen wir nicht.
Hm.
Aber wir wissen aus Unterlagen zur Auktion, an wen es versteigert wurde.
Hm.
Da ist nämlich zumindest ein Pseudonym eingetragen.
Ominös.
Das war damals so üblich, gerade wenn da große Galerien die Käufer waren.
Und nu?
Wir haben eine Quelle.
Ja und?
Wir wissen, dass hinter dem Pseudonym, das den Cranach ersteigert hat, die Newhouse Galleries stecken.
Sagt mir nichts. Was weiß man zu denen?
Das ist eine mittlerweile geschlossene Galerie, die aber damals in New York mit alten Meistern gehandelt hat.
Und was haben die Newhouse Galleries dann mit dem Venusbild gemacht?
Die haben zusammengearbeitet mit einem Händler namens Frederick Mont. Der verkauft das Bild 1973 in die Schweiz an einen Privatbesitzer.
Und das wissen wir woher?
Ein paar Jahre später, 1979, erscheint ein Buch über Cranach und da steht das drin.
Aber Privatbesitz Schweiz oder Privatbesitzer in der Schweiz, das dürfte ja wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Gemälde dann zu finden.
Schon, aber wir haben jemanden gefunden, der wissen könnte, wo Venus und Amor heute sind.
Mhm.
Und das hängt schon wieder mit einem Buch zusammen.
Die ganzen Bücher hier in diesem Fall.
Oh, wir lesen gern und viel. Darüber haben Tatort-Kunstreporter Maximilian und ich gesprochen, als wir auf dem Weg nach Weimar waren.
Da ist das Bild in Farbe drin. Und zwar richtig gut. Also nicht so ein schlechtes, wie es die in den 40er, 50er Jahren schon gab, sondern
genau.
Eigentlich gestochen scharf. Und dieser Mensch, der es veröffentlicht hat, heißt Köplin, ist der Cranach-Spezialist, obwohl hochbetagt, wann immer man wissen will, ist ein Bild echt oder nicht, geht man damit zu Herrn Köplin, lustigerweise auch in die Schweiz.
Okay, also ein ziemlich aktuelles, jedenfalls nicht uraltes, Foto von einem Gemälde, das Weimar seit 1945 sucht.
Genau.
Das müsste doch weiterführen. Wo hat der Autor dieses Buchs das Foto denn her?
Das habe ich Sebastian Schlegel auch gefragt. Das ist der Provenienzforscher in Weimar.
Und da steht hinten im Bildnachweis als Bildquelle Weimar. Das Bild habe er von den Museen Weimar. Das heißt, Sie haben eine Farbabbildung.
Nein, das kann nicht sein. Das stammt nicht aus Weimar. Wir haben es durch unsere Fotothek prüfen lassen, ob wir eine Farbabbildung dieses Gemäldes ist, das 45 Jahre abhanden gekommen ist. Und das haben wir nicht. Also das kann Köplin nicht aus Weimar haben.
Okay, also da haut irgendwas offensichtlich nicht hin.
Mhm.
Und gehen wir mal davon aus, dass das Museum kein Interesse hat, da irgendwie Unsinn zu erzählen. Dann kann ja der Bildnachweis im Buch nicht stimmen, ne? Also müssen wir Dieter Köplin fragen, was er zu dem Foto weiß und wo er es her hat.
Haben wir. Per Telefon. Der Mann ist inzwischen fast 90 und er hat keine E-Mail-Adresse, also hat Maximilian angerufen.
Maximilian Brose, mein Name. Ich rufe an vom Deutschlandfunk und wollte eigentlich den Herrn Dieter Köplin sprechen. Bin ich da? Ach super, vielen Dank. Ja, du, schönen guten Tag, Herr Köplin. Maximilian Brose, mein Name.
Dieter Köplin hat dann aber gesagt, er möchte kein Interview zu dem Thema geben. So viel nur, er wisse nicht, wo er die Abbildung herhabe. Sein Archiv sei gut organisiert, aber genau zu diesem Foto fehle leider der Eintrag.
Mhm, interessant. Interessanter Zufall. Und wer der Besitzer in der Schweiz ist, das weiß er sicherlich auch nicht.
Nee, weiß er wohl auch nicht. Sagt er. In seinem Buch hat er aber noch geschrieben, das wertvolle Gemälde sei, Zitat, über den Kunsthändler Friedrich Mond 1973 an einen Zürcher Bankier gelangt.
Okay, aber das ist doch schon mal ein konkreter Hinweis.
Köplin will dem Kunsthändler damals sogar gesagt haben, dass das Bild aus Weimar verschwunden ist. Schreibt er jedenfalls in seinem Buch. Nochmal ein Zitat. Mond wurde von mir 1972 über die Herkunft des Bildes orientiert.
Okay, wait. Also er hat dem Kunsthändler Mond vor dem Weiterverkauf gesagt, dass genau dieses Cranach-Gemälde 1945 in Weimar gestohlen wurde.
Schreibt er jedenfalls.
Also er sagt ihm quasi, dass Mond da de facto gestohlene Ware weiterverkauft. Und das schreibt er auch ganz offen in seinem Buch Anfang der 2000er.
Ja.
Aber damit gibt er ja zu, dass er als Cranach-Experte von dubiosen Geschäften wusste, oder? Also, weil er von dem Geschäft zwischen dem Kunsthändler und dem Bankier da ja offensichtlich gewusst hat.
Tja, er wollte sich uns gegenüber ja nicht äußern. Wie gesagt, der Mann ist fast 90. Aber nach dem, was er selbst schreibt, war er da ein Mitwisser. Wir haben natürlich versucht, diesen ominösen Zürcher Bankier zu finden.
Okay, jetzt wäre die erste Idee mal, wenn Köplin nicht reden will, vielleicht andere Cranach-Spezialisten fragen.
Haben wir. Sogar mit einem gesprochen, der damals schon aktiv war. Aber angeblich weiß niemand irgendwas.
Dann die guten alten Archive durchforsten.
Haben wir auch gemacht. Fehlanzeige.
Wie wär's denn mit Schweizer Kunsthändlern aus der Zeit? Also vielleicht wissen da die Nachkommen irgendwas.
Da gab's vor allen Dingen einen, der viel mit Cranach zu tun hatte. Wir haben mit seinem Sohn gesprochen in Zürich. Der hat auch in seinem Archiv nichts gefunden.
Wie steht's um die Zürcher Kunstsammlerszene?
Dahin haben wir auch unsere Fühler ausgestreckt. Leider erfolglos.
Okay, also wir haben eigentlich alles versucht, nur leider ohne Ergebnis.
Nicht ganz. Wir haben von einer Quelle einen Hinweis bekommen.
Die guten alten Quellen.
Tja, diesmal eine Abbildung der Rückseite des Farbfotos aus dem Buch von Köplin.
Wer Tatort Kunst hört, der weiß, Rückseiten können einiges verraten.
Absolut. Und diese Rückseite, die hat Maximilian in Weimar, Sebastian Dohe und Sebastian Schlegel von den Kunstsammlungen gezeigt. Auf seinem Laptop.
Man kann es leider sehr schlecht lesen.
Also ich sehe hier
1971, würde ich sagen.
Könnte 71 heißen.
Diese Rückseite des Fotos, Die kannten sie nämlich noch nicht.
Kann aber auch 78 sein. Bei Frederick Mont, New York. Dann haben wir hier, tja, was haben wir denn
in
hier?
Weimar.
In Weimar gestohlen.
Was dann kommt, weiß man nicht.
Was ist das? 24. Juni 1970. Bei Sotheby's London Nummer 35 ohne Abbildung, die Maße.
Okay, also auf dem Foto steht hinten drauf, dass das Bild geklaut wurde. Stabil.
Ja, das heißt, wer auch immer das Foto hatte, hat den Hinweis schon mal gekannt. Und ganz unten auf der Rückseite des Fotos, da ist auch noch ein Stempelabdruck.
Bellity James Photographers, Central Park, West New York City. Ich lese Bellity James oder Lanes. Oder Lanes.
Was da steht, können wir nicht zu 100% entziffern, aber es gab in den 70er und 80ern an dieser Adresse, nahe am Central Park, mehrere Fotografen. Und auch die Newhouse Galleries sind nicht weit entfernt gewesen.
Okay, also ist das Rätsel hinter diesem guten Farbfoto wahrscheinlich, dass es nicht aus Weimar kommt, sondern dass der Kunsthändler Frederick Mont das in New York hat machen lassen und es dann Dieter Köpplin geschickt hat.
Das ist auf jeden Fall die wahrscheinlichste Erklärung.
Ja. Und Weimar selbst, ist man da dieses Mal denn tätig geworden?
Nee, da hat man von dem Verkauf in den 70ern offenbar nichts mitbekommen. War ja noch DDR. Und zur Information, Bankier in Zürich hat uns Sebastian Schlegel ganz klar gesagt, dass das eine Sackgasse für sie ist. Da kommt man als Museum nicht weiter, auch heute nicht.
Ja, und der hochbetagte Kranach-Experte Dieter Köpplin, der ja mehr wissen könnte, der sagt halt nichts.
Nee, der sagt nichts. Also moralisch gehört dieses Bild natürlich nach Weimar, aber juristisch, das wäre nochmal eine ganz andere Frage und da gibt's nicht viel Aussicht auf Erfolg.
Okay, also in dem Fall leider Pech, dass das Bild wahrscheinlich in der Schweiz ist. Wenn es in den USA wäre, dann wären die Chancen, dass man es nach so langer Zeit doch nochmal zurückbekommt, größer, weil anderes Recht in der Schweiz eben eher Pech in unserem Fall.
Ja.
Man müsste also darauf warten, dass nach fast 80 Jahren doch irgendwer sich dann meldet, in diesem Fall vielleicht jemand in der Schweiz, der sagt, okay, dieses Bild ist damals von einem US-Soldaten auf Schloss Schwarzburg geklaut worden, in Tornister gepackt, in die USA gebracht, über Umwege jetzt hier gelandet, aber ich gebe es zurück, weil es gehört eigentlich nach Weimar.
Ja, und das gehört eigentlich der Öffentlichkeit. Damit jetzt hier in diesem Fall von Tatort Kunst kein falscher Eindruck entsteht. Die USA und die US-Armee haben schon auch Tolles für die deutsche Kunst in Deutschland geleistet. Da gab es zwar nicht wenige Bilderdiebe, aber eben auch sehr engagierte Kunstretter.
Monuments Men and Women.
In den 80er und 90er Jahren wurden die Akten der Monuments Men aufgearbeitet und damit wurde dann in vollem Maße bekannt, was die alles geleistet haben.
Sie haben zum Beispiel unzählige Kunstschätze, die die Nazis gestohlen hatten, in Bergwerkstollen gefunden und sie dann ihren Herkunftsländern zurückgegeben. Das ist ja inzwischen glorreich verewigt worden in Hollywood mit George Clooney und Matt Damon.
Aber es gab auch Geschichten der Monuments Men, die es nicht in den Film geschafft haben. Dass sie deutsche Kunst in Deutschland gerettet haben. Zum Beispiel in Würzburg ein gewisser John Davis Skilton.
Den Namen habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Und das war so ein klassischer Monuments Man, wie wir ihn aus dem Film kennen, so wie George Clooney.
Oh, ich glaube, im realen Leben klafft das, glaube ich, zu Filmen stark auseinander.
Das ist Susanne Hoppe. Sie ist Museumsreferentin der Bayerischen Schlösserverwaltung und damit ist sie auch für die Würzburger Residenz zuständig. Das ist ein gigantisches Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert, auch an dem Tag gut besucht, an dem unser Reporter mit ihr unterwegs ist. Viele US-amerikanische Gäste, die kommen auch wegen des Würzburger Rokoko hin.
Würzburger Rokoko.
Das ist tatsächlich ein eigener kunsthistorischer Begriff, weil es in der Residenz so viele Räume mit unzähligen Verzierungen und riesigen Deckengemälden gibt. Dafür steht Rokoko. Ja.
Oh, wow.
Genau. Die Reaktion hatte ich gehofft, von Ihnen ein Wow zu hören, das wirklich auch kam. Hier sind wir im Weißen Saal.
Heißt so, weil der Raum wirklich komplett weiße Wände und Decken hat, mit riesigen Kronleuchtern, Goldverzierungen und vor allem mit detailreichen Stuckarbeiten, die die Wände und Decken überziehen.
Was hat jetzt dieser Skilton mit den weißen Wänden und dem ganzen Stuck zu tun?
Naja, Würzburg ging es 1945 wie vielen Städten in Europa.
Am 16. März 1945 war hier der große Bombenangriff auf die Stadt Würzburg, bei der Tausende von Menschen starben und bei der eben auch die Kulturgüter der Stadt zerstört wurden, insbesondere auch die Residenz.
Also Zerstörung einmal durch Brände?
Ja, und sicherlich auch, wenn es geregnet hat, da war ja kein Dach mehr drüber, das die Räume darunter schützen könnte.
Bereits im Juni hat ein großes Unwetter eingesetzt. Später im Juli gab es auch noch mal einen Regen. Und dann natürlich war zu erwarten, dass es im Herbst und im Winter schlecht wird. Und was ganz furchtbar ist, sowohl für Stuck als auch für Malereien, ist natürlich Feuchtigkeit.
Im Sommer 1945 kommt der damals 36-jährige John Davis Skilton in Würzburg an.
In 1945 the rains were torrential and the great ceilings of the Treppenhaus, the Kaisersaal, the Weißesaal were exposed to the elements.
Das ist er?
Genau, so hat Skilton das Jahrzehnte später bei einem Besuch in Würzburg selbst erzählt.
Spannend.
Skilton war studierter Kunsthistoriker und damit war er natürlich eine gute Wahl für einen Kunstschutzoffizier des US-Militärs.
Würde ich auch sagen. Und er hat wahrscheinlich auch direkt erkannt, was da in Würzburg kunsthistorisch in Gefahr ist.
Er hat die Trümmer wegräumen lassen und teilweise Stützgerüste aufbauen lassen, um die Decken zu schützen.
In den Monaten nach dem Krieg, als alle anderen mit Wiederaufbau beschäftigt waren, wie ist er denn da an das Material gekommen?
War nicht einfach.
It was in the summer and I only had 3 or 4 men working for me.
Also er muss ein unglaubliches Talent gehabt haben, die Leute auch zu überzeugen.
Das hat er auch eingesetzt, wenn es darum ging, das Holz für das Dach zu besorgen.
We carried up the logs by a pulley.
Das hat er bei einem Sägewerk organisiert. Dabei stand damals eigentlich dem Militär sämtliches Holz zu, um zum Beispiel Brücken wieder aufzubauen.
We would go out in the country and get the cement the same way.
Skilton stellt einen kleinen Arbeitstrupp aus Deutschen zusammen und mit dem baut er für die Residenz das Notdach. Und man muss wirklich sagen, das hat die Gemäuer und die darunterliegenden Räume vor dem Regen geschützt.
Und Sie sehen hier wirklich diese Stuckaturen, die teilweise dreidimensional in den Raum reinragen. Also das war wirklich eine große Leistung, das so zu schützen, dass es zu, ich sag jetzt mal, 90% erhalten blieb. Wenn man hier hochkommt, erschließt sich das Deckengemälde quasi im Hochlaufen der Treppe.
Und zwar das wohl größte jemals gemalte Deckenfresko. Es erstreckt sich über das ganze Treppenhaus ein riesiger Götterhimmel mit unzähligen fein gemalten Details und Figuren, einzelnen Szenen, die die Kontinente widerspiegeln. Gemalt hat das der italienische Altmeister Giovanni Battista Tiepolo in den Jahren 1752 und 53.
Das ist zu Recht sein Hauptwerk hier, dass wir wirklich hier diesen Originalbestand noch haben. Also das ist für mich nach wie vor unfassbar.
Also da kann man sich ja ganz gut vorstellen, ne? Nicht nur Susanne Hoppe, sondern wahrscheinlich haben auch viele Menschen in Würzburg einfach einen ganz anderen Blick auf die US-Armee, wenn es um den Umgang mit Kunstwerken am Ende des Zweiten Weltkriegs geht.
Also Skilton lag wirklich ganz viel an dem Schutz von Kunstwerken und Kunst. Und deswegen denke ich, ist es schwer, das in einem Atemzug zu nennen mit Raubkunst.
Das alles, diese immer noch weitgehend unbekannte Geschichte der US-Raubkunst, das ist eine Geschichte ohne viel Schwarz-Weiß und dafür mit ganz vielen Grautönen.
Und selbst wenn man Spuren findet, die ein verschwundenes Bild hinterlassen hat. Ne? Mhm. Selbst wenn ein Werk zwischendurch auch wieder auftaucht, dann heißt das ja noch lange nicht, dass es die zurückbekommen, denen es eigentlich gehört.
Mhm, das ist so.
Gleichzeitig drängt ja die Zeit. Also das zeigt ja der Fall des Cranach-Bildes, ne?
Absolut,
mit Venus und Amor. Also der Händler Mont, der es Anfang der 70er Jahre verkauft hat, ist tot. Der Experte Köplin, der den heutigen Standort kennen könnte, ist auch mittlerweile fast 90 und redet nicht.
Also eigentlich Zeit für Weimar, mal tätig zu werden.
Aber?
Naja, Sebastian Schlegel von den Kunstsammlungen Weimar sieht das eher nüchtern.
Die mit den Beständen arbeiten, die verantwortlich sind für diese Bestände, Kustoden, Kustodinnen, die werden immer wieder danach recherchieren. Aber sie können natürlich das nicht jeden Tag den ganzen Tag machen, sondern sie sind dann eben auf Hinweise aus dem Auktionshandel, aus der Forschung oder von Journalistinnen und Journalisten angewiesen. So ist das.
Wir wieder.
Sowieso. Die Stelle von Sebastian Schlegel, die ist zeitlich befristet und die hat mit der DDR zu tun. Also überhaupt nicht mit US-Soldaten in Weimar 1945. Hm. Und für Sebastian Dohe sieht das ganz ähnlich aus. Also für die Recherche nach den verschwundenen Bildern aus Schloss Schwarzburg bleibt beiden einfach überhaupt keine Zeit.
Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Ist das der Normalfall für deutsche Museen beim Thema US-Beutekunst?
Also ich würde sogar sagen, dass die Kunstsammlungen Weimar und die Klassikstiftung dann noch vergleichsweise gut dastehen. Mhm. Also wir können natürlich nicht sagen, wie jede Provenienz- oder Kustodenstelle in den unterschiedlichsten Museen der Republik aussieht. Aber wir haben schon einige gefragt, was sie tun, um diese verlorene Kunst wiederzufinden.
Und?
Naja, da gingen die Antworten meist nicht über Kunstmarkt beobachten und Verluste auf den einschlägigen Online-Portalen einstellen hinaus. Teilweise nicht mal das.
Weil Personal fehlt.
Genau.
Das Problem ist also ein strukturelles. Zu wenig Leute, zu wenig Geld, zu wenig Zeit.
Und darum war Sebastian Dohe mit Blick auf die gestohlenen Kunstwerke aus Schloss Schwarzburg auch nochmal wichtig, in unserem Tatort-Kunst-Podcast zu sagen:
Wenn Sie ein Kunstwerk besitzen, das Eigentum eines Museums ist, dann melden Sie sich bitte. Gemeinsam wird man immer eine gute Lösung finden.
Weil insgesamt 9 der 13 gestohlenen Bilder fehlen ja immer noch in Weimar.
Genau, und da versucht man jetzt, die Akten der Newhouse Galleries einzusehen.
Wegen unserer Recherchen?
Genau das, die gibt's nämlich noch.
Vielleicht steht da ja der Name von jemandem in Zürich drin, bei dem an der Wand eine ziemlich unbekleidete Frau hängt, mit nacktem Po, mit Hut und daneben einem kleinen Jungen, der gegen Bienen ankämpft.
Und nicht gegen Fliegen.
So.
Das war Tatort Kunst mit dem Fall Diebische Befreier.
Mit Rahel Klein.
Und Stefan Koldehoff. Bei mir liegt auch die Redaktion dieser Doppelfolge.
Skript und Recherche kommen von Maximilian Brose.
Künstlerische Gesamtleitung und Regie Anne Preger.
Sounddesign
Timo Ackermann und David Braun. Projektmanagement Pia Behme.
Wenn ihr Wünsche, Kritik, Kranach-Hinweise, Lob oder weitere Fälle habt, die wir uns mal anschauen sollten, schreibt gerne eine Mail an tatortkunst@deutschlandfunk.de. Und wenn euch unsere Fälle gefallen haben, lasst uns gerne ein paar Sterne da, erzählt anderen von diesem Podcast und hört auch in die restlichen Folgen rein.
Für diesen Herbst war das der letzte Fall von Tatort Kunst.
Und deshalb sagen wir jetzt erstmal Tschüss, hoffentlich bis bald.
Tschüss. An dieser Stelle haben wir noch einen Hörtipp für alle, die gern noch mehr gut recherchierte Dokus aus der Kunstwelt hören möchten. Im Deutschlandfunk-Podcast Die Kunstretter geht es in 6 Folgen um die Geschichte von Frauen und Männern, die im Krieg in der Ukraine alles für die Kunstschätze ihres Landes riskieren, weil sie Teil ihrer Identität sind und Russland auch die gezielt vernichten will.
Der Podcast erzählt zum Beispiel von einem Museumswärter, der 14 Gemälde aus den Flammen eines brennenden Museums rettet. und von einem seit Kriegsbeginn aktiven Netzwerk von RetterInnen, die Kunst digitalisieren oder auf geheimen Routen außer Landes schaffen.
Hören könnt ihr die Kunstretter ab dem 22. Oktober in der Deutschlandfunk-App und im Deutschlandfunk-Podcast DLF-Doku-Serien.